SWR 1 Arbeitsplatz mit Laura Koppenhöfer.
Die Online-Kommentare sind voll davon, aber auch das echte Leben, wenn Menschen face-to-face zusammentreffen. Aggression, Wut und Hass und der kleinste Auslöser genügt.
Insgesamt kann man sagen, in der Gesellschaft wurde die Zündschnur wesentlich kürzer. Das spüren wir alle, so eine leichte Gereiztheit.
Mit ihr sprechen wir gleich darüber, warum vor allem Menschen mit bestimmten Jobs besonders viel von dieser Gereiztheit abkriegen. Stress am Schalter, eins unserer Themen in dieser neuen Podcast-Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr uns gefunden oder schon abonniert habt. Es trifft Polizistinnen, Busfahrer, Beraterinnen im Jobcenter. Beschäftigte im öffentlichen Dienst werden immer öfter aggressiv angegangen. 2/3 von ihnen haben laut DGB im vergangenen Jahr Gewalterfahrungen machen müssen. Im Nahverkehr sind es sogar 70%. Das Gleiche gilt übrigens auch für vergleichbare Tätigkeiten in der Privatwirtschaft. Was lässt sich dagegen tun? Sicherheitstechnik und Security überall? Deeskalationstrainings für alle? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat sich in Rastatt und Rhein-Neckar nach Lösungsansätzen umgehört.
Guten Tag, Sie sind hier bei mir bei der Zentrale. Ich würde schauen, dass ich da jemanden von der Zentrale Bußgeldstelle erreiche. Aber wo wohnen Sie denn geblitzt?
Ein dickes Fell braucht Sarah Walter schon, wenn sie am zentralen Empfang im Landratsamt Rastatt Anruf entgegennimmt. Ihren Namen haben wir auf Ihren Wunsch geändert.
Es sind schon auch einige Kunden, die beleidigen werden. Also sie sind halt schon sehr manchmal ungeduldig, die Kunden. Aber es ist ja unsere alltägliche Arbeit, wir können damit halt umgehen.
Schon vor 2 Jahren hat der Landkreis Rastatt eine Image-Kampagne gegen Aggression und Gewalt im Amt gestartet, ausgelöst durch einen gefährlichen Vorfall. Landrat Christian Dusch.
Der Auslöser für das Maßnahmenpaket, das wir dann an den Start gebracht haben, war die Situation, dass jemand mit 2 Messern auf dem Weg zum Landratsamt war, weil er mit einer Entscheidung einer Kollegin aus dem Sozialamt nicht einverstanden war. Und der bewusst gesagt hat, er werde da jetzt mal fürs Rechte sorgen. Und die Person wurde 400 Meter entfernt vom Haupteingang von der Polizei mit massivem Kräfteeinsatz überwältigt.
Danach wurden umgehend Sicherheitskräfte eingestellt. Und Beschäftigte an besonders sensiblen Stellen wie dem Jugend- oder Sozialamt haben Alarmknöpfe bekommen.
Es gibt eine Möglichkeit, wie die Kollegin oder der Kollege die Kolleginnen und Kollegen auf dem Stockwerk und darüber hinaus alarmieren kann. Also da haben sie sehr schnell dann auch eine größere Anzahl von Kolleginnen und Kollegen, die dann zur Hilfe kommen und dann auch zu unterstützen.
Doch so weit soll es möglichst gar nicht kommen. Darum wird zurzeit für 250.000 Euro der Eingangsbereich des Landratsamtes zur Sicherheitsschleuse umgebaut. Doch noch deutlich stärker als die Beschäftigten in den Ämtern leiden inzwischen Busfahrerinnen und Busfahrer unter gewaltsamen Übergriffen. Meist verbal, aber immer wieder auch körperlich, weiß Jürgen Schrothotte, Betriebsratsvorsitzender bei der Busverkehr Rhein-Neckar in Heidelberg, einer Tochter der Deutschen Bahn.
Bei den Busfahrenden ist es nahezu täglich oder fast normal, beschimpft zu werden. Da ist der Begriff Idiot noch das Angenehmste. Das geht über den gezeigten Mittelfinger bis hin zu angespuckt werden, körperliche Angriffe, Schläge ins Gesicht oder sogar, dass während der Fahrt versucht wird, den Busfahrer ins Lenkrad zu greifen.
Deshalb sind viele Fahrerkabinen, auch Jahre nach Corona, weiterhin durch Glasscheiben geschützt. Außerdem?
Viele Busse, vor allen Dingen die, die in der Stadt sind, sind inzwischen mit Notrufknöpfen ausgestattet. Videoüberwachungen sind in vielen Fahrzeugen verbaut. Wir als DB-Tochter können noch auf die DB-Sicherheit zurückgreifen. Und natürlich gibt es im DB-Konzern auch Betreuungsmöglichkeiten nach körperlichen Übergriffen.
Denn trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, Attacken, wie sie im öffentlichen Dienst immer öfter vorkommen, lassen sich nie ganz verhindern, betont Personalrat Thomas Hübner aus dem Landratsamt in Rastatt.
Es ist leider mittlerweile ein Spiegel der Gesellschaft natürlich auch. Sicherlich sind wir da auch ein Blitzableiter einfach. Wir versuchen natürlich zusammen mit der Dienststelle, mit dem Landrat, da einfach die größtmögliche Sicherheit herbeizuführen. Auch mit dem Wissen, 100%ige Sicherheit gibt es leider nicht.
Das wissen viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst aus eigener Erfahrung. Aber auch Menschen mit vergleichbaren Jobs im Privatsektor werden immer häufiger aggressiv angegangen. Eine klare Mehrheit hat im vergangenen Jahr Gewalt am Arbeitsplatz erlebt, sagt der Deutsche Gewerkschaftsbund und hat dazu eine Fachtagung mit praxisbezogenen Workshops in Stuttgart veranstaltet. Der baden-württembergische DGB-Bezirk hatte den Hut auf. Mit dabei war auch Vizevorsitzende Maren Diebel-Ebers. Warum entlädt sich gerade in diesen Bereichen so viel Aggression? Es scheint ja egal, ob die Person staatlich oder privat angestellt ist. Es liegt also an den Tätigkeiten. Aber was, Frau Diebel-Ebers, hat ein Busfahrer in Idar-Oberstein mit einer Beraterin im Karlsruher Jobcenter zu tun?
Insgesamt kann man sagen, in der Gesellschaft wurde die Zündschnur wesentlich kürzer. Das spüren wir alle, so eine leichte Gereiztheit. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass der Staat nicht mehr so funktioniert. Das hat viel mit den Einsparungen der letzten Jahre zu tun. Der Bus kommt zu spät. Wer ist als erstes da? Naja, der Busfahrer. Wo kann ich meinen Groll einfach abschütteln? Und wenn ich in das Jobcenter gehe und lange warte, welche Person kann ich als erstes sozusagen kritisieren? Das ist die Beraterin. Wut sucht sich immer einen direkten Weg und dann direkt an den Beschäftigten leider.
Das heißt, wir brauchen bald überall Security in Bussen, Bahnen, vor Behördeneingängen?
Nein, das hoffe ich nicht. Ich glaube, das wäre auch der falsche Weg. Punktuell kann es möglich sein, aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft mehr hinschauen. Und die Dunkelziffer ist ja immer noch groß. 7 von 10 Fällen werden überhaupt nicht gemeldet. Das heißt, wir brauchen erstmal eine systematische Erhebung, wo entsteht überhaupt Gewalt und wo kommt es zu Übergriffen gegenüber Beschäftigten. Das ist der erste Schritt. Und dann müssen vielfältige Maßnahmen ergriffen werden. Das kann im Wartebereich eines Jobcenters sein, dass der etwas ansehnlicher gestaltet wird. Das kann sein, dass der Empfang dahingehend geschult wird. Deeskalationstraining, dass man sich insgesamt vielleicht etwas aufgehobener fühlt. Aber es kann natürlich auch die ein oder andere Bodycam sein oder auch Schutzscheiben, wie beispielsweise bei Busfahrerinnen, die wirklich froh sind, dass sie jetzt seit der Corona-Zeit etwas geschützter sind und nicht mehr so direkt ausgeliefert sind.
Genau, Stichwort Busverkehr. Da ist ja so deeskalierendes Verhalten, selbst wenn ich es vorher geübt habe, gar nicht möglich, weil der Fahrer, die Fahrerin muss sich auf den Straßenverkehr voll konzentrieren. Da kann man ja nicht auch noch nebenbei eine schwierige Situation deeskalieren. Also braucht es da neben einer Schutzscheibe vielleicht doch zusätzliches Personal? Und wo soll das herkommen?
Ich glaube schon, dass wir darüber reden müssen, dass schnell Hilfe da sein muss. Und das muss jeder Betrieb auch selber entscheiden. Braucht er vielleicht noch eine Security-Person, die halt innerhalb von 5 Minuten da ist? Oder reicht es, die Polizei einfach nur anzurufen? Beim Busverkehr ist das natürlich gerade der ländliche Busverkehr, ist er weit draußen, da ist die Polizei weit weg. Da kann man auch nicht überall einen Security-Menschen reinstellen. Ich glaube schon, dass man die Busfahrerin dahingegen schulen kann, deeskalierend zu wirken, klare Schutzmaßnahmen auch alle durchzuführen, wie beispielsweise Kameras, darauf hinzuweisen auf Kameras. Aber ganz wird man das nie abstellen können. Und ich glaube, das wissen auch die Busfahrerinnen und Busfahrer. Und das kam auch bei unserer Tagung ganz klar raus. Aber die Nachsorge ist durchaus auch wichtig. Es muss die Zeit eingeräumt werden von den Arbeitgebern, dann zu sagen, okay, wir schauen uns den Vorfall nochmal im Team an. Das meiste sind ja verbale Gewalt. Körperliche Gewalt sind große Ausnahmen. Und von dem her schon bei der verbalen Gewalt einfach kurze Runden zu machen, zu schauen, wie hast du reagiert, was ist da genau passiert, wie kann man es besser machen, wie geht es dir damit?
Und wie groß ist die Lernbereitschaft? Was bekommen Sie da so mit? Weil einige sagen vielleicht auch, also das muss ich mir echt nicht antun, dann will ich lieber eine Stelle ohne Kundenkontakt.
Klar gibt es die auch, aber die meisten Beschäftigten lieben ja ihren Job. Und der öffentliche Dienst ist ja eigentlich so vielfältig, bietet so viel Sicherheit auch. Von dem her haben wir viele Kolleginnen und Kollegen, die hinter ihrem Beruf stehen und die sagen, ja, das sind jetzt einzelne Ausreißer und da gibt es einen Trend, aber ich möchte das auch so nicht mehr hinnehmen. Und wir müssen uns auch überlegen, wo müssen wir ansetzen in der Prävention? Und vielleicht müssen wir da auch manchmal sagen, Deeskalationstraining nicht nur für die Beschäftigte, sondern vielleicht müssen wir da anfangen bei unseren Kindergärten, vielleicht müssen wir in der Schule anfangen, dass die Zündschnur insgesamt in unserer Gesellschaft wieder etwas kürzer wird.
Also Resilienztraining für alle so ein bisschen.
Definitiv.
Ja. Wie sehr verstärkt denn diese Problematik den Fachkräftemangel? Weil das spricht sich ja rum und lockt dann den dringend nötigen Nachwuchs ja nicht wirklich an.
Naja, es gibt Studien, da heißt es, dass für Generation Z eigentlich der öffentliche Dienst sehr attraktiv ist. Und der öffentliche Dienst wird ja auch tendenziell jünger. Das heißt, das sind Berufe, die unglaublich viel Sicherheit geben. In einer Zeit, wo Krisen sich die Klinke in die Hand geben, einen Beruf zu haben, der sicher ist, ist ja schon mal super. Jetzt müssen wir dieses Gewaltthema abstellen, was ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das auf vielfältige Art und Weise. Man wird es nie ganz ausräumen können, aber natürlich macht es dem einen oder anderen zu schaffen, wenn er sagt, naja, ich fühle mich da nicht sicher. Aber ich glaube, wenn man gesamt draufschaut, nicht nur die großen Betriebe wie eine Deutsche Bahn oder SWEG hier in Baden-Württemberg Prävention machen in ihren Betrieben, sondern auch kleinere Betriebe das schon in ihren Ausschreibungen wie bei Busunternehmen mit einbringen können, wir machen Gewaltprävention, das kostet aber so und so viel, dann ist da, glaube ich, schon, dass man eine hohe Attraktivität weiterhin von diesen Jobs hat, wenn man einfach was mit an die Hand bekommt.
Sagt Maren Diebel-Ebers, Vizevorsitzende vom DGB Baden-Württemberg. Die Zahl der aggressiven oder sogar gewaltsamen Übergriffe im öffentlichen Dienst steigt weiter, ebenso in vergleichbaren Berufen in der Privatwirtschaft. Wir haben darüber gesprochen, wie das kommt und was sich dagegen tun lässt.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Kündigungen sind unangenehm und rechtlich oft heikel. Richtig kompliziert wird's, wenn es nicht nur Arbeitgeber und Angestellte gibt, sondern noch eine dritte Partei. So wie bei einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, die seit knapp 2 Jahren als Zeitarbeitnehmerin bei einem großen Unternehmen beschäftigt ist und uns geschrieben hat, dass ihr Arbeitgeber, also die Zeitarbeitsfirma, vorsorglich gekündigt habe, obwohl, so schreibt sie, mein Entleiher, das große Unternehmen, mich gerne behalten würde, aber aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage niemanden von extern einstellen darf. Da stellen sich der Hörerin gleich mehrere Fragen. Was würde passieren, wenn mein Arbeitgeber die Kündigung zurücknimmt, mir aber die neuen Konditionen, wenn ich neu entliehen werde, nicht zusagen? Kann ich mich dann auf die schon ausgesprochene Kündigung berufen oder muss ich dann kündigen? Relevante Frage, denn das macht ja einen Unterschied, was anschließende Ansprüche angeht. Die Antwort von Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Ich gehe davon aus, dass in Ihrer Branche eine Höchstverleihdauer von 24 Monaten gilt und Sie daher nicht mehr bei dem Entleiher als Leiharbeitnehmerin beschäftigt werden können. Warum Ihnen Ihr Arbeitgeber allerdings gekündigt hat, verstehe ich nicht, da er Sie ja auch zu einem anderen Entleiher hätte schicken können. Wenn Ihr Arbeitgeber nur die Konditionen ändern wollte, hätte er eine Änderungskündigung, also eine Kündigung mit einem Angebot auf einen neuen Arbeitsvertrag aussprechen müssen. Jetzt ist die Kündigung aber schon ausgesprochen worden. Die Kündigung Ihres Arbeitgebers ist wirksam, wenn sie schriftlich ausgesprochen wurde, also auf einem Papier mit einer Originalunterschrift. Eine Kündigung kann nämlich nicht einseitig zurückgenommen werden. Nur wenn Ihnen die Konditionen des geänderten Arbeitsvertrags zusagen, können Sie die Rücknahme der Kündigung bestätigen, also eine beidseitige Rücknahme. Dann ist die Kündigung nicht wirksam.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer unter 18 eine Ausbildung anfangen will, und das sind ja nicht wenige, muss vorher zur Jugendarbeitsschutzuntersuchung. Da wird vor allem geschaut, ob körperlich auch nichts gegen die angestrebte Arbeit spricht. Dafür gehen die angehenden Azubis normalerweise zu ihrem Kinderarzt oder ihrer Kinderärztin. Aber die weigern sich teils mittlerweile, die Untersuchung anzubieten, weil die Bezahlung durch das Land wohl nicht mal die Unkosten deckt. Verständlich einerseits, andererseits, was sollen die Azubis denn jetzt machen? Im Rems-Murr-Kreis zum Beispiel, wo zurzeit kein Kinderarzt den Pflichtcheck-up mehr anbietet. Von dort berichtet unsere Reporterin Daniela Diehl.
Leicht fällt es Kinderarzt Ralf Prügel nicht, wenn Patienten wie Leon vor ihm sitzen. Der 16-Jährige will im Herbst beim Zoll seine Ausbildung anfangen. Dafür ist die Jugendarbeitsschutzuntersuchung zwingend vorgeschrieben. Dr. Prügel behandelt ihn schon seit seiner Geburt.
Da blutet uns auch ein bisschen das Herz. Aber andererseits haben wir irgendwann beschlossen, wir können nicht nur, weil wir Jahr für Jahr sagen, ach komm, lass uns gutmütig sein, das Spiel ewig so weitertreiben. Das ist für uns einfach dermaßen ein Minusgeschäft, dass wir das jetzt mal eingestellt haben.
45 Minuten würde die Untersuchung dauern, inklusive Hör-, Seh-, Urintest und einem Fragebogen. Dafür zahlt das Land Baden-Württemberg 23 Euro. Kostendeckend wären etwa 90. Die Landesärztekammer fordert seit Jahren eine Erhöhung. Ohne die will Dr. Prügel nicht mehr.
Wir sind auch nicht dazu verpflichtet, dass die Untersuchung gemacht wird, schreibt der Staat vor. Wer sie macht, schreibt er nicht vor. Wir als Niedergelassenärzte haben keine Pflicht, diese Untersuchung durchzuführen. Also ich hätte auch schon seit 10 Jahren sagen können, ich mache das nicht.
Die Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis haben sich abgesprochen, bieten die Untersuchung seit über 2 Monaten alle nicht an. Und auch in anderen Regionen im Land weigern sich Ärzte. Viele Arbeitgeber können deshalb keine Ausbildungsverträge abschließen, so wie Gloria Ziesel von der Firma Ziesel Hausverwaltung.
Für unseren Betrieb würde das jetzt bedeuten, dass wir eventuell alle, die jetzt halt hier noch keine 18 sind, dass wir die tatsächlich nicht einstellen können. Ist aber für uns keine Option. Wir sind auch vom Fachkräftemangel betroffen und freuen uns natürlich über jede Bewerbung, die wir bekommen.
Das wissen auch die Ärzte. Deshalb haben sie diese Woche beschlossen, die Jugendarbeitsschutzuntersuchung ab Juli als Selbstzahlerleistung anzubieten. Für rund 80 Euro, so Kinderarzt Ralf Prügel.
Ja, also am Ende stand, fand ich jetzt einen Kompromiss, der geprägt war von dem Gedanke, dass wir auf keinen Fall die Jugendlichen hängen lassen dürfen. Und wir müssen einfach schauen, was wir nächstes Jahr für eine Lösung finden, weil es kann einfach so nicht weitergehen, wie wir das bisher gemacht haben.
Selbstzahlen findet der Kinderarzt eigentlich ungerecht, weil einige es sich locker leisten können und andere nicht. Er ermuntert seine Patienten deshalb, die künftigen Arbeitgeber zu bitten, die Kosten zu übernehmen. In der Hoffnung, dass diese Kostenübernahme zur Pflicht wird. Noch besser fänden er und seine Kinderarztkollegen es, wenn das Land die Azubi-Checks künftig angemessen bezahlen würde.
Ein Dilemma für viele Kinderärzte, deren jugendliche Patienten zur Jugendarbeitsschutzuntersuchung kommen wollen. Damit sind wir durch mit dieser Folge SWR1 Arbeitsplatz, der Podcast zu allem, was im Job bewegt. Heute mit Laura Koppenhöfer. Genießt den Sommer bei und nach der Arbeit. Bis zum nächsten Mal.
Eins gehört. SWR1.